Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid grossartig. Seit dem Aufruf von einer Woche haben wir eine Schwette von Fragen bekommen.
Und vor allem, dass man auch ganz viel von Frauen.
Super Einsatz, Larissa. Und weil das so viel sind und weil wir so viel Freude an diesen Fragen haben, tun wir die Fragen einfach vorziehen. Nicht erst im Herbst, sondern schon jetzt. Im Studio, um bei diesen Fragen zu helfen, sind jetzt Larissa Rien, der hat sie schon gehört, und Fabian Renz. Ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Salut zusammen. Wir fangen mit einer kleinen Frage an. Sie stammt von Luana und sie will von uns wissen, wer ist eigentlich der beste Bundesrat aller Zeiten gewesen? Und, weil ich gerade am Mic bin, fange ich an. Meine Nomination für den besten Bundesrat aller Zeiten ist eine Frau, Ruth Dreyfus aus Genf, die erste SP-Frau, die erste Jüdin im Bundesrat, total unterschätzt von allen und wahnsinnig erfolgreich, menschlich, kompetent, extrem nett. Ich glaube, eine bessere Bundesrätin kommt euch nicht mehr in den Sinn.
Hast du schon unterschrieben, für ihre autorisierte Biografie zu verfassen?
Das geht dir Scheissdreck an, Fabian. Ich will Gegenargumente hören.
In den USA wird das ja mit grosser Ernsthaftigkeit gepflegt, die Listen mit den besten Präsidenten aller Zeiten. Und auf Platz 1 ist eigentlich immer der gleiche, nicht der Donald Trump, sondern der erste Präsident, den die USA hatten, der George Washington. Natürlich ganz wesentlich mit Begründung, dass sich der Mann riesige Verdienste erworben hat, um die Gründung der USA als Nation, als Demokratie. Und in dieser Tradition wird auch ich hier antworten für den Bundesrat und auf Platz 1 der besten Bundesrätinnen und Bundesräte aller Zeiten der Jonas Furrer setzen. Der erste Bundespräsident, den wir hatten, der insgesamt in seiner 13-jährigen Amtszeit 5-mal Bundespräsident war und sich effektiv auch sehr, sehr grosse Verdienste erworben hat, um den Entstehung und Konsolidierung der Schweiz als Bundesstaat. Er war sehr ein pragmatischer, ausgleichender Politiker, der da die Explosivlage, die da herrscht, hat in dem Land nach dem Sonderbundskrieg also sehr gekonnt, moderiert und entschärft hat, ganz wesentliche Sachen vorangebracht hat und in dem Sinn finde ich, kann es eigentlich fast keine andere Wahl geben als der Jonas Furrer.
Also offensichtlich ist die Anzahl an Mal, wo man Bundespräsident ist, ein entscheidender Faktor. Und die Person, die ich aber ausgewählt habe, ist gar nie Bundespräsidentin gewesen. Weil ich habe eine Frau genommen, die ja wahrscheinlich nicht den längsten Leistungsausweis hat als Bundesrätin. Aber es hängt auch damit zusammen, dass sie recht früh hat müssen gehen auf Druck. Und zwar habe ich Elisabeth Kopp ausgewählt. Ich finde, sie hat sehr viel geleistet für die Frauen in dem Land, vor allem für die Frauen in der Schweizer Politik. Und das nicht nur in der Zeit, wo sie Bundesrätin war, aber auch. Und ich finde, ihr Abgang ist in dieser Heftigkeit schon sehr unfair gewesen, wenn man sieht, wie viele Fehler sich andere Bundesräte können erlauben und sie nie quasi zum Rücktritt aufgefordert werden. Vielleicht so ein kurzer Rückblick, wie das war. Oder sie hat sich ja dort dann selber zum Rücktritt entschlossen, aber auf sehr viel externen Druck, nachdem sie ihrem Mann gesagt hat, er soll sich aus einer Firma zurückziehen, die wegen Geldwäscherei untersucht worden ist. Und ich finde, andere Bundesräte haben durchaus ähnlich dummes Zeug gemacht und haben können bleiben. Und ich finde, sie hat als Asylministerin eigentlich den Kurs geprägt, den heute vielleicht sogar der Beat Jans hat. Oder dass man sagt, man ist fair und man tut den Leuten, die ein Recht haben, zum Asyl bekommen in der Schweiz, die Flüchtlinge sind, will man Asyl gewähren und will man eine Aufnahme gewähren. Und den Leuten, die halt aus ökonomischen Gründen kommen und in dem Sinn kein Recht haben, nach unserem Gesetz zu bleiben, bei denen will man dafür sorgen, dass sie möglichst schnell wieder gehen müssen und dass sie eben auch eine Abschreckungswirkung gibt. Und ich finde, das ist ihre so als Iron Lady Eigenschaft ausgelegt worden und heute gilt es schon fast als normal. Und ich finde, sie hat auch sonst einen eigenständigen Kurs gehabt in ihrer Partei, zum Beispiel in der Umweltpolitik, die sie auch als Bundesrätin durchgezogen hat. Und das finde ich bewundernswert und darum habe ich sie ausgesucht.
Sehr gut. Was ich bei der Ruth Dreyfus noch vergessen habe, dass sie vier Asyldrogenpolitik gefunden hat, das Krankenkassenobligatorium eingeführt hat, sie hat die AV saniert.
Ist ja gut für mich.
Im chinesischen Präsidenten hat sie ziemlich gute Paroli geboten. Nein, okay. Wir haben Ruth Dreyfus, Jonas Furrer, Elisabeth Kopp. Wir können gerne eine Abstimmung starten. Ihr könnt uns gerne schreiben, wer ihr am besten findet und wer jetzt in diesem Fall von uns gewonnen hat. Jacqueline und Raffaele, falls ihr dazu hört, eure Nomination hätten wir auch noch gerne. Gut, Luana, du hörst Uneinigkeit. Es hat vor allem im Bundesrat tatsächlich ein paar gute gehabt. Ein paar sehr gute. Interessant ist auch, dass jetzt zweimal Frauen ausgewählt worden sind, was dafür spricht, dass von den wenigen Frauen, die bis jetzt im Bundesrat gewesen sind, dass sie die Besseren geschafft haben und nicht die Mittelmäßigen. Gut, wir gehen weiter. Und zwar zu drei Fragen von der Eva-Maria Amstutz. Sie hat uns geschrieben, dass sie kürzlich im Bundeshaus war, in einer Session. Und hat eine sehr interessante Frage gestellt, die ich gerne durch vorlese. Sie sagt, sie ist im Bundeshaus gewesen und schreibt sie, dabei hatte ich den Eindruck, dass viele ParlamentarierInnen erstaunlich durchschnittlich wirken, ob im positiven oder negativen Sinn, sei dahingestellt. Diese Beobachtung hat bei mir eine grundsätzliche Frage ausgelöst. Was zählt im politischen Alltag vom National- und Ständerat wirklich? Wie gelangt man überhaupt in ein solches Amt? Sind es die fachlichen Qualifikationen, die letztlich den Ausschlag geben, oder spielen Durchhaltevermögen, Netzwerke und mediale Präsenz eine größere Rolle? Haben wir das Parlament voller durchschnittlicher Menschen?
Es ist ganz interessant. Also, ich glaube, wir haben auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier unter unserem Publikum. Und wenn
und du
die jetzt,
willst du jetzt nichts Falsches sagen.
Nein, ich habe das Gefühl, wenn die jetzt diese Frage hören, ganz viele von ihnen werden das als Kompliment auffassen. Weil es entspricht ja wie so ein bisschen einem gewollten Selbstbild, das das Parlament immer will vermitteln, dass da nämlich ganz normale, durchschnittliche Schweizer Mittelstandsvertreterinnen und Vertreter sitzen. Also nicht irgendwelche abgehobenen Berufspolitiker, sondern so Leute, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen und sozusagen wirklich das Volk repräsentieren. Also so ist ja ein bisschen, wie sie sich selber sehen und wie es wollen, dass es gesehen werden. Insofern also eine interessante Beobachtung von unserer Hörerin. Also es scheint zu funktionieren, oder, wenn die Leute so durchschnittlich wirken im Bundeshaus. Und vielleicht einfach zur Frage, wie kommt man in so ein Amt? Es gibt ja den schönen, sehr schweizerischen Begriff von Ochsentour. Und ich würde sagen, so auf eine Mehrheit der Mitglieder des Parlaments trifft das immer noch zu, dass man so eben reinkommt in das Amt. Also es besagt, dass ja, man als politisch interessierte Person vielleicht irgendwo bei einer lokalen Sektion von einer Partei einsteigt, dort sich einbringt, engagiert, Kontakt knüpft, vielleicht sich dann mal zur Verfügung stellt für irgendein Ämtli, Schulpflege oder weiss ich nicht was. Irgendwann vielleicht mal ins Gemeindeparlament gewählt wird, dort das Netzwerk vergrößert und. Und so schaffen es dann einige von ihnen dann immer weiter auf in der parteiinternen Hierarchie, irgendwann mal auf einen guten Listenplatz bei den Nationalratswahlen. Und dann langt es dann vielleicht für eine Wahl ins Bundeshaus. Also ich würde sagen, wenn der Typus Parlamentarierinnen und Parlamentarier etwas auszeichnet, dann ist es schon bis zu einem gewissen Grad eben die Fähigkeit zum Netzwerken, das Engagement natürlich auch, die Zeit, die man aufbringt. Es gibt natürlich immer auch noch die Ausnahmen, also Leute, die irgendwas über einen speziellen prominenten Bonus ins Parlament reinkommen, weil man sie von irgendwo sonst her kennt und weil sie durch das so einen gewissen Vorsprung haben, was die medial bekannt angeht. Aber ja, eben, bei der Mehrheit würde ich sagen, ist es eben die Fähigkeit, sich ein Netzwerk zu bilden und dann entsprechend eben auch aufzusteigen innerhalb von einer Partei.
Ich glaube auch, dass Durchschnittlichkeit einfach irgendwie so schön schweizerisch ist. Also wir wollen, glaube ich, gar niemanden, der zu fest raussticht, der zu fest aneckt. Das, glaube ich, ist ein grosser Teil von der Erklärung, weil das dann auch vielleicht bei der Wahl eine Rolle spielt. Also man nimmt einfach den, der am freundlichsten vom Wahlplakat lächelt, der den wenigsten provokanten Spruch hat oder so. Und Parteien tun dann vielleicht auch diesen Leuten einen besseren Listenplatz geben, oder wo halt nicht ein zu grosses Wagnis sind, sondern wo man eben weiss, die haben doch so durchgemacht, die haben sich schon bewiesen auf lokaler Ebene und die wissen, wie man politisiert. Und Was ich aber auch glaube, ist, wenn es um fachliche Qualifikationen geht, dort haben wir schon oft darüber geredet, dass die Bundesräte in der Schweiz ja einfach irgendein Departement oft überkommen, das gar nicht mit ihren Qualifikationen zu tun hat. Aber bei der Kommissionsarbeit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier ist es ein bisschen ähnlich. Weil dort kommt man oft nicht, nur weil man jetzt im Gesundheitswesen schafft, kommt man dann in der Gesundheitskommission einen Sitz über, sondern die Kommission ist begehrt und das heisst, man muss zuerst mal ein paar Jahre im Parlament gewesen sein, um in die Kommission reinkommen. Und da kommt man vielleicht zuerst einmal in die Sicherheitspolitische Kommission oder irgendeine andere, wo man sich noch nie mit der Materie beschäftigt hat. Und dann wirkt man halt auch zuerst einmal ein bisschen durchschnittlich informiert in dem Thema, weil man muss sich ja zuerst einmal einlesen. Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass halt unser Milizparlament schon langsam ein bisschen an seine Grenzen gelangt, weil man einfach heute so eine Schwette von Geschäften hat inzwischen, die behandelt werden. Man muss jedes Jahr eine Sondersession machen, weil es gibt so viele Vorstösse. Und dann ist es auch sehr schwierig für eine Parlamentarierin oder einen Parlamentarier, um alle Vorstösse im Detail zu kennen und dort auch können eloquent argumentieren. Und wenn man das halt so handhabt, wie es eigentlich gedacht ist, dass man noch einen Job hat neben dem Parlamentssitz und nicht das Mandat als quasi Vollzeit macht, ja, dann hat man eine sehr beschränkte Zeit, die man aufwenden kann für die Vorbereitung und dann ist es effektiv so, dass man vielleicht manchmal auch eher durchschnittliche Argumente vorbringt.
Ich glaube, einer der Hauptpunkte ist auch, dass in der Schweiz, wahrscheinlich über die Schweiz raus, gibt es ein gewisses Bild, wie Politiker sollen sein, mit der Vorstellung von Politikern, wie die so sind. Und es kommen ganz viele ins Parlament, die das Bild wie reproduzieren, immer und immer wieder. Und das tut dann in der Tendenz halt schon auch eine gewisse Durchschnittlichkeit befördern, glaube ich. Wie häufig habt ihr im Parlament schon Gespräche gehabt, wo ihr gefunden habt, wow?
Ja, vielleicht 7 Mal.
Fabian?
Also, ich finde ja Gespräche besonders wow, wenn ich merke, es gibt eben eine Person hinter der Fassade. Mhm. Also sprich, wenn man vielleicht bei einem Politiker, der vor der Kamera sehr dezidiert immer daherkommt und da, wo kein Jota abweicht von seinen Überzeugungen und da seine Dogmen verkündet und wenn man dann mit dem redet, merkt man plötzlich, die Person überlegt sich ja etwas, sie zweifelt auch, sie sieht auch die Argumente von der Gegenseite, sie muss bis zu einem gewissen Grad eine Rolle spielen gegen außen, aber es ist nicht so, dass da einfach nur Borniertheit oder Ideologie vorhanden ist, sondern da ist jemand, der sich wirklich Gedanken macht und Güterabwägungen macht. Das sind immer die Politikerinnen und Politiker, die mich eigentlich am meisten beeindruckt haben im Gespräch, weil es gibt auch die anderen, oder? Es gibt derartige, wo wirklich, wenn man mit ihnen redet, wo man darauf wartet, dass mal irgendetwas, dass mal irgendeine Fassade fällt, aber die Fassade fällt nicht, weil die sind genauso ideologisch, wie es eben übrig kommt und das sind so die Fälle, wo ich dann für mich selber ein bisschen mehr Mühe habe damit.
Viele haben Angst, etwas Falsches zu sagen und in einem falschen Licht anzustehen, nicht?
Ja, ich glaube, das hat auch viel mit effektiv politischer Erfahrung zu tun. Ich sage das jetzt, sonst sagt es sicher der Fabian. Weil wenn man ein paar Mal halt schon in
und
Kontakt...
Und Alter,
das ist so. Das ist sowieso reife. Aber wenn man halt schon ein paar Mal in Kontakt war mit Journalistinnen und Journalisten und ein bisschen weiss, wie man kann sagen, gut, das sage ich dir jetzt im On, das kann so zitiert werden und das sage ich dir jetzt als Hintergrund, damit du verstehst, wie ist das Geschäft gestanden, was haben wir uns eigentlich überlegt, wer ist da federführend gewesen und. Das können erfahrene Leute im Parlament vielleicht innen machen. Und die schauen dann eben einem auch hinter die Fassade schauen lassen. Und die wissen in der Regel auch, dass man sie nicht bescheisst, weil wenn man sie bescheisst, dann sagen sie einem nächstes Mal nichts mehr. Oder? Und die sind dann auch genug glaubwürdig drin, dass sie einem nichts mehr würden sagen, wenn man jetzt da irgendetwas in ein Zitat schreibt, das sie so nicht haben wollen in der Öffentlichkeit sagen.
Und das Spiel, Larissa, hat jetzt genau 7 Mal vorgekommen schon in deiner Zeit im Bundeshaus.
Ja, das ist jetzt eine grobe Schätzung. Also einer, dass man so wirklich denkt, wow, nach einem Gespräch, das ist ja auch jetzt, ehrlich gesagt, sonst im Alltag passiert das nicht gerade alltäglich, nicht nur im Bundeshaus.
Nicht auf der Redaktion hast du jeden Tag ein Gespräch und denkst, wow, das ist wahnsinnig schlecht.
Immer, wenn ich mit dir rede, Philipp.
Okay. Wir gehen in eine falsche Richtung. Ein Punkt, den ich noch sagen will, ist, am Schluss ist das Parlament ja auch ein Abbild oder soll ein Abbild sein auf eine Art und Weise von der Bevölkerung und das ist so in ganz vielen Art und Weise nicht. Das haben wir schon ein paar Mal geschwätzt, weder was Alter angeht, was Geschlechtsvertretung angeht und so weiter. Aber was halt ist, wenn man feststellt, man hat eine gewisse Durchschnittlichkeit im Parlament, dann ist das halt auch wie auch repräsentativ für vielleicht die Bevölkerung an und für sich. Es gibt halt auch sehr viele durchschnittliche Leute, oder nicht?
Ja, und das ist ja auch noch immer durch den Gedanken auch hinter dem Milizparlament und dahinter, dass eben auch Leute, die nebendran etwas anderes machen, die vielleicht als Metzger arbeiten oder so. Es sind viele Akademiker im Parlament trotz allem, aber es soll ja eben auch Breite in unserer Gesellschaft abbilden und es sollen nicht nur Akademikerinnen und Akademiker, die sich jetzt jedes Mal irgendwie eine halbe Masterarbeit dabei überlegen, wenn sie eine Antwort geben, sondern auch Leute, die sehr praktisch überlegen und sich überlegen, was bedeutet das für den Alltag von meinem Umfeld. Und das kann auch sehr ein positiver Faktor sein, so eine Durchschnittlichkeit, weil es eben die Gesellschaft auch abbildet.
Plus, um jetzt nicht auf eine ganz falsche Ebene kommen, es gibt auch ganz, ganz viele sehr, sehr durchschnittliche Akademikerinnen und Akademiker.
Das ist wahr. Ja, das hätte ich ergänzen wollen. Es stimmt, das mit der Durchschnittlichkeit stimmt natürlich nur bedingt. Oder? Also, das Parlament repräsentiert in vielerlei Hinsicht eine Oberschicht, das muss man ganz klar sagen. Oder? Also so die echten Mittel und vor allem die Unterschichten, die sind kaum vertreten im Parlament. Es hat einmal eine Erhebung gegeben, zum Beispiel wie viele Mieter und wie viele Hausbesitzer im Parlament sind und also da sind die Hausbesitzer in einer überwältigenden Mehrheit und das entspricht natürlich überhaupt nicht den Verhältnissen der Schweizer Bevölkerung. Oder? Es ist halt eben viel mehr so, dass auch die sogenannte Oberschicht dann letzten Endes aus sehr viel in Anführungszeichen durchschnittlichen Leuten besteht. Oder? Auf das zielt ja, glaube ich, die Frage ab.
Sehr gut. Wir gehen zu der zweiten Frage von der Eva-Maria Amstutz und zwar ist das eine kurze, aber grosse Frage. Sie fragt: Seit Bundesrat Rösti das UVEC führt, hört man oft, dass sich vieles verändert habe. Doch wie groß ist sein tatsächlicher Einfluss und inwiefern wirkt sich das konkret im Alltag aus?
Ich glaube, Albert Rösti hat schon einiges verändert, seit er im Amt ist, was sich konkret auswirkt im Alltag. Das hat auch damit zu tun, dass er ein spezielles Mittel wählt für viele von seinen Veränderungen, und zwar eine Verordnung statt ein Gesetz. Zur Erinnerung, eine Verordnung ist ja etwas, wo das Parlament nicht mehr beschliessen muss und darum auch kein Referendum dagegen ergriffen werden kann. Das heisst, wenn der Bundesrat das macht, dann kann er sehr schnell etwas durchboxen. Und das hat der Albert Rösti jetzt schon ein paar Mal gemacht. Namentlich, wo es um Wolfsabschüsse gegangen ist, um die 300 Franken Gebühren für die SRG. Und jetzt hat er einen Plan, das auch bei Tempo 30 zu machen, respektive bei einer Einschränkung von Tempo 30 auf sogenannte verkehrsorientierte Strassen, also faktisch fast alle Strassen. Und insofern glaube ich schon, er hat sehr in grossem Tempo hat er viel verändert in seinem Departement. Und er hat auch, das haben wir auch schon mehrmals darüber geredet, oder, von der Achse zwischen ihm und der Karin Keller-Sutter, wo schon gut zu funktionieren scheint und wo auch dafür sorgt, dass sie sich gegenseitig ein bisschen helfen können, um Mehrheiten zu schaffen für ihre Geschäfte. Also ich würde sagen, er hat eine einflussreiche Rolle im Bundesrat. Aber manchmal hat man vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, also ihm ist sehr schnell sehr viel Einfluss zugeschrieben worden und es hat sich jetzt doch in letzter Zeit auch ein paar Mal gezeigt, dass er dann schon nicht einfach jedes Geschäft durchbringt. Also zum Beispiel bei der Klimapolitik nach 2030 ist er jetzt im Bundesrat mal aufgelaufen und muss jetzt nochmal eine extra Schlaufe drehen.
Ich kann mich an einen Kommentar von Fabian erinnern, der genau das zum Inhalt gehört, oder nicht?
Ja, ich habe nach der Autobahnabstimmung, die er verloren hat, habe ich geschrieben, gehabt, wenn ein Bundesrat überschätzt wird. Aber ich glaube, die Frage zielt ja ein bisschen darauf ab, was er auch im Departement verändert hat. Und ich glaube, man kann einfach sagen, oder er hat jetzt doch einige sehr wichtige Entscheide getroffen, Weichenstellungen vorgenommen, wo so unter seiner Vorgängerin, der Simonetta Sommaruga, von der SP nicht getroffen worden wären. Ich erinnere da an das Revival von der Atomenergie, wo Simonetta Sommaruga so sicher nicht aufgeleistet hätte. Ich erinnere an das Thema Wolfsabschüsse, wo er forciert hat, was sicher auch nicht passiert wäre unter seiner Vorgängerin. Also er hat ein politisches Programm, ein rechtskonservatives Programm, ein SVP-Programm und da setzt er Akzente. Ich glaube, da könnte man haben, glaube ich, auch schon Sendungen dazu gemacht und werden vermutlich auch in Zukunft noch dazu machen, aber unter ihm ändert sich gegenüber seiner Vorgängerin sicher einiges.
Larissa, wie heissen Strassen, die nicht verkehrsorientiert sind?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das sind wahrscheinlich dann Quartierstrassen quasi, wo man wirklich um 17 Kurven muss fahren und wo fast nur Velos unterwegs sind. Irgendwie so eine Definition. Und darum eben sind das recht wenig Strassen, nehme ich jetzt mal.
Wanderweg.
Sehr gut. Es gibt noch eine letzte Frage von der Frau Amstutz. Die brauchen wir aber zum Anlass, um auf eine andere Folge von uns zu verweisen. Sie fragt, wie realistische Veränderungen im Bundesrat wären. Und über genau das haben wir in der letzten Folge vorgeschwätzt. Das würden wir sehr gerne verlinken und im Episode beschreiben. Damit kommen wir zur Andrea und ihrer anonymen Runde von Trinkfreundinnen. Das klingt jetzt blöder, als es ist. Die haben uns 5 grossartige Fragen geschickt und von denen wollen wir ein paar auswählen. Ich würde gerne anfangen mit deren. Woran liegt es, dass das Angebot an KandidatInnen für politische Positionen auf lokaler Ebene viel geringer ist als auf nationaler Ebene? Wenn die Chancen, etwas politisch zu beeinflussen, auf lokaler Ebene wohl höher sind?
Ich glaube, einerseits ist das eine ganz simple mathematische Sache, oder? Also, je kleiner die Institution ist, desto kleiner ist auch die Auswahl an Leuten, die man könnte in ein politisches Amt schicken. Also, ich bin in Graubünden aufgewachsen, wo es zu meiner Zeit zumindest noch diverse Gemeinden so mit 40, 50 Einwohnern gegeben hat. Und wenn man dann muss unter diesen 40, 50 Einwohner Leute finden für einen 5-köpfigen Gemeindevorstand, kann man sich ausrechnen, oder? Das ist etwas anderes, als wenn man einen 7-köpfigen Bundesrat bestücken muss und dafür theoretisch mehrere Millionen Stimm- und Wahlberechtigte zur Auswahl hat, oder? Und dann gibt es aber, glaube ich, schon auch noch einen anderen Punkt, und das ist, dass es Mandat im Bundeshaus, also im Nationalrat oder Ständerat, dass das inzwischen recht attraktive Stellen sind, auch in finanzieller Hinsicht. Oder? Also ich picke jetzt mal einfach so ganz willkürlich den Ort auf, wo ich aufgewachsen bin, meine Gemeinde Domat Ems. Ein Mitglied vom Gemeindeparlament kriegt dort eine Jahresentschädigung von 1'500 Franken. Und dann kommen noch Sitzungsgelder von 180 Franken pro Sitzung dazu. Zum Vergleich, wie sieht das aus im Nationalrat? Da haben wir einen Jahreslohn von 26'000 Franken, also etwa 20-fache jetzt von dem Beispiel aus Domat Ems. Und dann kommen Sitzungsgelder von 440 Franken dazu. Also summa summarum kommt ein Nationalrat, eine Nationalrätin auf ein Jahresgehalt von über 130'000. Also von dem kann man relativ gut leben, obwohl es ja nur eine Teilzeitbeschäftigung in dem Sinn ist. Die Idee ist ja, dass die Leute noch an einem Beruf nachgehen könnt, nebst ihrer politischen Beschäftigung. Also sprich, das sind attraktive Konditionen, oder? Und ich glaube schon, das spielt eine Rolle, dass so die sehr viel schlechter entschädigten Mandate auf kantonaler und vor allem auf kommunaler Ebene, dass die eben weniger interessant und weniger begehrt sind.
Ich glaube auch, dass es noch damit zu tun hat, dass man noch viel direkter Kritik ausgesetzt ist. Weil wenn man im National- oder Ständerat ist, dann hat man sicher auf sozialen Medien viel mehr Rückmeldungen, auch viel mehr kritische und wahrscheinlich auch Leute, die sich im Ton vergreifen. Aber ich glaube, wenn man in einer Gemeinde politisiert, dann sind das Sachen, die die Leute sehr unmittelbar betreffen, die oft auch nicht allzu komplex sind. Oder eine neue Abfallverordnung, jetzt muss ich meinen Kübelsack jeden Morgen schon um 6 Uhr draussen haben und nicht erst um 7 Uhr. Und das regt die Leute auf und dann sehen sie und kennen die Person und sprechen sie direkt auf der Straße und sagen, was hast du jetzt da schon wieder entschieden? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und ich finde auch, das ist übrigens auch im Lokaljournalismus, merkt man das mega. Da haben einfach, es ist unmittelbar. Man kommt mehr unmittelbare Kritik über für auch Details von Artikeln, die man wahrscheinlich auf nationaler Ebene nicht so bekommt. Und ich glaube, das könnte durchaus ein Faktor sein. Und dann vielleicht auch, dass die Leute halt finden, gewisse Themen interessieren sie, die dann halt nur auf nationaler Ebene geregelt werden. Also zum Beispiel, vielleicht interessieren sie sich dafür, wie das neue Sexualstrafrecht funktioniert. Das wird man auf Gemeindeebene nicht beschliessen. Aber man muss im Umkehrschluss auch sagen, es gibt eigentlich viele Themen, die ja kantonal zum Beispiel geregelt sind. Also Bildungspolitik macht gar nicht so viel Sinn, wenn man das national regelt, weil es macht dann eh wieder jeder Kanton, was er will. Und darum, glaube ich, muss man das eigentlich ein bisschen relativieren. Ich glaube, gerade auf Kantonsebene kann man eigentlich relativ viel beeinflussen. Vielleicht ist das den einen Leuten am Anfang noch nicht so bewusst. Das könnte reinspielen. Und das andere ist sicher auch das Renommee. Also es ist halt einfach, wenn man einen Post als Nationalrätin oder als Ständerat hat, das ist auch ein höheres Ansehen, das man da damit hat. Man kommt vielleicht auch noch bezahlte Mandate am einen oder anderen Ort eher rüber, wenn man das hat. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle neben dem reinen Lohn, der ja, wie der Fabian gesagt hat, schon höher ist.
Fabian, ein Amt in Domadems war nie ein Thema für dich? Zu wenig Geld?
Also als Exilbündner, der jetzt schon lange in Zürich wohnt, ist das sowieso kein Thema.
Gut, dann kannst du jetzt Zürich im Gemeinderat oder so.
Ich überlege es mir.
Gut, sehr gut. Dann nächste Frage. Die ist sehr interessant. Ich bin wundern, was ihr zu der sagt. Und zwar heisst die folgendermaßen: Schaffen es kreative Leute, die kooperativ denken und was reißen wollen, in die Bundesverwaltung oder werden die rausgesiebt zugunsten von Beamten, die den Dienstweg einhalten? Hat ein bisschen Tendenz, die Frage, wenn ihr ganz genau zugelost habt.
Ja, das stimmt, aber ich würde auch gerade sagen, so pauschal kann man es glaube ich wirklich nicht sagen. Es kommt sehr aufs Departement und vor allem aufs Bundesamt und die jeweilige Vorgesetzte oder die Vorgesetzte an. Ich glaube, es gibt immer wieder Bundesbeamte, das sieht man dann vor allem bei den Amtsleiterinnen oder so, die rausstechen. Also im Moment zum Beispiel kann man es glaube ich sagen, Helene Budliger, die ist das ja wirklich auf allen Ebenen präsent, Staatssekretärin für Wirtschaft, die schließt ein Handelsabkommen nach dem anderen ab und hat dann noch mit der Gewerkschaft eine Lösung gefunden bei Europa und. Und ich finde auch, sie wirkt jetzt nicht wie so eben so ein bisschen die Standardbeamtin, die im Kästchen denkt, wie man sich das so vorstellt, sondern sie hat auch einen unkonventionellen Werdegang gehabt und ich glaube nicht, dass sie jetzt die Leute so raussiebt, dass sie möglichst standardisiert denken und ja, nichts riskieren und. Aber es gibt sicher andere Orte, wo das in der Verwaltung immer noch so funktioniert und wo halt auch teilweise Leute ja, seit 20 Jahren, zu böse gesagt, auf ihren Sessel kleben und irgendwann vielleicht auch nicht mehr so viele neue Ideen haben. Ich glaube, das gibt es durchaus auch. Aber jetzt pauschal sagen, überall in der Verwaltung ist das so, fände ich jetzt doch ein bisschen zu einfach.
Man müsste vielleicht auch noch über ein paar Prämissen in der Frage reden. Oder? Also, es heisst da, kreative Leute, die etwas reissen wollen und kooperativ denken. Da frage ich mich, kooperativ denken und etwas reissen wollen, es muss nicht zwangsläufig ein Widerspruch sein, aber häufig ist es das natürlich. Also wenn jemand, und eben, es wird dann ja noch gegenübergestellt, so langweiligen Beamten, die den Dienstweg einhalten. Also Beamte, die den Dienstweg nicht einhalten und versuchen da in alleine irgendwelche grossen Projekte anzureissen, die stossen sich dann schnell mal der Schädel blutig. Oder? Also wenn man etwas reissen will, ist es vielleicht nicht immer die beste Idee, da sich sehr speziell kreative Wege zur Verwirklichung auszudenken. Ich würde aber schon sagen, es gibt, Larissa hat es erwähnt, oder es gibt natürlich spezielle Köpfe, oder hat es immer wieder gegeben, an der Spitze der Ämter. Der, wo mir da gerade sofort in den Sinn kam, ist, als ich die Frage gelesen habe, ist der Thomas Zeltner, der langjährige Direktor vom Bundesamt für Gesundheit, der so ganz ein umtriebiger Kopf war mit den Präventionskampagnen, die er da jeweils angerissen hat, die wahnsinnig angeeckt hat. Also für viele war er eine Reizfigur, so ein Gesundheitstaliban und einer, der uns alles will verbieten. Aber eben, er war ein sehr umtriebiger Mensch, voller Ideen gewesen. Ja, wenn man eine Bilanz machen zu ihm, dann würde er sehr konträr, kontrovers ausfallen, je nachdem, mit wem man redet. Und dann gibt es natürlich andere, wo die breite Öffentlichkeit schon die Namen gerne erfährt oder wo ja, halt da relativ farblos die Ämter verwaltet. Aber eben, ich würde sagen, so, ja, tatkräftig sein, kreativ sein, das heisst nicht unbedingt Dienstweg zu umgehen, sondern das heisst im Gegenteil, dass man Dienstweg sich eben besonders geschickt nutzbar machen kann.
Larissa, wenn du sagst, es kommt aufs Departement drauf an, ob man eher so Leute findet oder nicht. Aber was für ein Departement denkst du denn, wo eher so den Ruf hat, vielleicht eben eher so ein bisschen nicht die kreativsten Leute anzustellen?
ja, es ist vielleicht falsch gesagt, als Departement, es sind vielleicht eher so einzelne Bundesämter, wo man sich irgendwie ein bisschen auch fragt, manchmal, was sie den ganzen Tag machen, was natürlich auch nicht fair ist, weil sie alle irgendetwas Wichtiges natürlich zu tun haben.
Und an welche Bundesämter denkst du in dem Fall?
Ja, also... Nein, komm, das lassen wir weg.
Ah, okay, gut. Wir wollen ja immer blamen, so richtig.
Aber das hören ja uns auch Leute. Es hören uns ja nicht nur Parlamentarierinnen und Parlamentarier, es hören uns ja auch ein paar Leute in der Verwaltung.
Die nächste Frage geht explizit um ein Departement, und zwar um eins, das gross in den Schlagzeilen war, letzte, nicht zum ersten Mal. Die Frage ist ganz kurz. Hat das VBS ein Amherr-Problem oder ein Männerproblem?
Da kann ich etwas sagen, vielleicht wenn es nicht so diplomatisch ist. Ich glaube, es ist ein bisschen von beidem, und ich glaube auch, beides trifft es nicht 100%. Ich finde, ja, die Amherd hat Fehler gemacht. Sie hat sehr viele externe Gutachten eingeholt, wie sich jetzt bei 35 gezeigt hat, und sich vielleicht teilweise ein bisschen zu fest auf die verlassen und zu wenig gut auf kritische Stimmen intern gelöst. Sie hat immer für Transparenz plädiert, aber die dann selber nicht geliefert, wie wir jetzt im Nachhinein gesehen haben. Da hat es sicher Fehler gegeben, aber ich glaube auch nicht, eben das haben wir auch schon mal besprochen, auch nicht überdurchschnittlich viel mehr als gewisse von ihren Vorgängern. Und ein Männerproblem, ja, ich glaube, es ist ein Strukturproblem. Ich glaube, das VBS hat ein riesen Problem mit eingerosteten und unbeweglichen Strukturen, und es ist jetzt jahrzehntelang nur von Männern geprägt gewesen. Und darum, ja, ist es, hat es natürlich noch immer durch, sind das von Männern geprägte Strukturen, die da eingerostet sind. Und es sind immer noch eine grosse Mehrheit, also logischerweise in der Armee, aber ich glaube schon auch im VBS sind Männer, aber die Zahl von Frauen hat deutlich zugenommen. Also ist es auch zu einfach zu sagen, das sind nur Männer, die da irgendwie das Problem verursachen. Sondern ich glaube einfach, es gibt gewisse Leute in diesem Departement, die effektiv ein Problem haben mit ihrem Ego und wo sich nicht reinreden lassen in ihrem Gärtli. Und ich glaube, darunter hat es durchaus auch ein paar Männer.
Fabian, hast du ergänzen?
Clarissa hat es perfekt auf den Punkt gebracht.
Sehr gut. Dann die letzte Frage von Andrea und ihrer Gruppe. Wenn die Kitas eine Kantonsaufgabe sind, warum nehmen viele Kantone sie nicht wahr? Auch hier spürt man wahrscheinlich ein bisschen Grundhaltung von dieser Frage.
Ja, ich frage mich ja vor allem, warum Kantone dann immer nach dem Geld vom Bund rufen, obwohl sie dann immer sagen, wir wollen selber entscheiden. Das stört mich vor allem. Also warum wollen sie keinen Fingerbreit an Verantwortung abgeben, aber sich lohnen doch immer, dass der Bund ihnen gefälligst soll etwas dafür zahlen. Ja, ich weiss es ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann da nur unsere Kita-Folge verweisen, wo Jacqueline Büchi sehr viele schlaue Sachen gesagt hat über das Kita-Wesen in der Schweiz. Ich glaube einfach, das ist so eine Grundsatztendenz. Man will oft gerne selber entscheiden, aber möglichst nicht selber zahlen. Und Kitas kostet nun mal einfach sehr viel.
Das ist ein schöner Grundsatz fürs Leben, nicht?
Ja, genau. Und dann sagt man halt in der Lokalregierung, ja, dann tun wir halt dort und dort irgendwie drauf verzichten. Und das müssen wir jetzt einsparen und so. Und aber nein, wir könnten ja das Geld stattdessen vom Bund holen. Ich glaube, es ist irgendwie so ein Mechanismus, der spielt, neben dem, dass es früher sicher auch so war, dass es in vielen kleineren Kantonen auch konservative Regierungen gegeben hat, die gefunden haben, das brauchen wir alles gar nicht.
Die nächste Frage, also zuerst mal Dank an Andrea für die Frage. Jetzt geht es durch Alina, und sie fragt, Überschrift, sind dieselben Parteien in verschiedenen Kantonen unterschiedlich eingestellt? Und da kommt ein bisschen eine Erklärung, ich darf die jetzt zum Teil vorlesen. Ich wohne in der Stadt Zürich, komme aus dem Kanton Basel-Land und habe auch bereits in Basel-Stadt und Fribourg gelebt. Alles recht tolle Orte, muss man sagen. Mein Mann kommt aus dem Tessin, wo wir uns dementsprechend viel austauschen und aufhalten. Ich habe den Eindruck, dass die Basler oder Fribourg Respe gegen außen weniger links sind als beispielsweise die SP im Tessin oder Kanton Zürich. Außerdem kommt es mir so vor, als ob die Tessiner FDP sich dort mehr für linke Themen, beispielsweise Kitas, Familienthemen allgemein einsetzt. Vielleicht fällt das nicht auf, weil wenig Leute die Politik auf allen drei Sprachen verfolgen und die Parteien nicht gleich viel über die Sprachgrenze hinaus sprechen. Irre ich mich oder ist da was dran? Viele Grüße und froh Gott an euch. Fabian, willst du jetzt etwas sagen mal?
Ja, ich sage sehr gerne etwas dazu. Also das ist eindeutig so, oder? Dass von einer und der gleichen Partei, dass es da bei den verschiedenen Kantonalsektionen relativ unterschiedliche Positionierungen gibt. Das hat natürlich viel mit unserem Föderalismus zu tun, also so mit den historisch gewachsenen Strukturen, auch von den Parteien. Ich meine, das tut nicht nur entlang der Sprachgrenzen verlaufen, sondern ist zum Teil fast von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Also ich finde, am besten kann man es bei diesen Parteien beobachten, wo so eine gewisse Heterogenität auch zulassen. Also ich denke da vor allem an die Mitte-Partei oder die frühere CVP, die hat in den städtischen Kantonen eher sozialliberale Ausprägung, in den ländlichen, vor allem in den Gebirgskantonen, dort ist sie relativ konservativ. Entschuldigung, dass ich heute so oft mit Graubünden komme, aber es gibt auch halt gutes Anschauungsmaterial, oder? Die Bündner SVP, also die historische Bündner SVP, ist eigentlich links vor FDP gestanden, oder? Also die Partei, die Kantonalpartei hat eine sehr spezielle, individuelle Historie. Auch die Berner SVP, oder? Die ist viel eingemitteter, viel moderater gewesen als der Zürcher Flügel unter dem Christoph Blocher. Die SVP ist jetzt eben der Fall von so einer Partei, wo die Heterogenität nicht gewünscht war, nicht mehr gewünscht war. Also dort hat es dann sozusagen eine Flurbereinigung gegeben, im Verlauf der Nullerjahre vor allem, wo sich dann die Zürcher Linie eigentlich schweizweit durchgesetzt hat, sodass die SVP in den meisten Kantonen ähnlich positioniert ist, nämlich dezidiert rechtskonservativ. Aber es gibt auch noch durchaus da noch gewisse Eigenheiten, oder Thurgauer SVP zum Beispiel ist immer noch ja, vergleichsweise moderate Partei, wenn man sie jetzt mit den Sektionen in den meisten anderen Kantonen vergleicht. Also ja, die Unterschiede, die gibt es eindeutig.
Ich habe noch eine Ergänzung zu der Berner SVP. Und zwar hat es diese Woche ein Interview gegeben mit der Therese Rösti in der NZZ, also mit der Frau von Albert Rösti. Und sie hat dort viele interessante Sachen gesagt, wie ich finde. Aber sie hat unter anderem auch gesagt, wo es darum gegangen ist, dass ihr Mann kandidiert hat für das Parteipräsidium von der SVP national. Dort haben sie beide gewusst, er wird dort auch müssen Positionen vertreten, wo er eigentlich selber nicht wirklich dahinter steht oder wo auch weitergehen, als er eigentlich politisieren würde, weil eben die Berner SVP gemässigter ist. Und er hat sich dann halt gleich entschieden, dass er das quasi macht und das eingeht, dass er nicht immer, dass sich das 100% mit seiner eigenen Meinung deckt. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Letztens ist mir auch aufgefallen, dass im Kanton Glarus, dort habe ich einen SVP-Nationalrat gehört reden im Parlament, Markus Schneider heisst er, und er hat auch so ein bisschen mehr getönt wie...
Was ist das? Philipp, bist du da?
Ich glaube, er ist die Quelle vom Alarm am Suchen.
Aber das ist ein bisschen schwierig. Ist das bei dir?
Ah.
Keine Ahnung, ob man das jetzt auf dieser Aufnahme gehört oder nicht.
Das hören wir mit Sicherheit im Himmel sehen.
Frau Aldio, Sie interessiert, es hat vorhin einen Alarm gegeben im Medienzentrum. Es hat plötzlich überall Leute mit roten Beobachterschildchen. Und ich dachte, sie sind vom Beobachter, aber sie waren Beobachter gewesen. Und die haben geschaut, bin ich dann hier rumgetigert bin, in diesem Lärm drin. Die haben geschaut und nichts gesagt. Und sie haben alle rausgeschickt aus dem Medienzentrum. Es tut mir leid, jetzt haben sie mit in dieser Folge eine Pause machen. Aber da sagt er, in Bern geht es ab, wenn man mal hier schafft. Larissa, oder? Kannst du bestätigen?
Ja, ich habe auch schon mal so einen Probealarm durchgemacht. Ich glaube sogar schon zweimal. Und dann bin ich auch einmal sehr lange in der Kälte rausgestanden. Und einmal war noch ein Alarm gewesen, wegen einem verdächtigen Gegenstand. Da sind wir am längsten draußen gestanden. Das ist dann zum Glück doch nicht.
Ich kann glaube sagen, es gibt in Bern mehr Probealarm, als dass wirklich etwas passiert. Das ist durchaus symptomatisch. Also, wo sind wir stecken geblieben? Ich wollte fragen, bei diesen Parteien, wie halten denn die Unterschiede aus?
Sehr unterschiedlich, auch je nach Grösse. Also wenn man natürlich eine sehr grosse Partei ist, dann ist es auch einfacher, das auszuhalten, wenn man so ein bisschen Flügel hat, die unterschiedliche Positionen vertritt oder vertreten. Und wenn man eine sehr kleine Partei ist, dann wird es irgendwann schwierig, wenn zwei sehr unterschiedliche Strömungen existieren. Und darum kann man, glaube ich, sagen, in einer SVP, denen tut das nicht so weh, wenn die Berner ein bisschen moderater unterwegs sind. Ja, vielleicht wird dann der eine oder andere Berner Wähler auch abgeschreckt vom nationalen Kurs und wählt dann vielleicht ja, eine andere Partei. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind ja jeweils die kantonalen Exponenten, wo man effektiv wählt, entscheidet. Und darum halten das Parteien in der Regel recht gut aus, ausser wenn natürlich die Exponentinnen und Exponenten anfangen, das öffentlich austragen, die Differenzen, und auch klar machen, dass sie nicht einverstanden sind damit, dass die existieren.
Wobei eben, ich habe es erwähnt, also die SVP dunkt mir eben gerade ein gutes Beispiel für eine Partei, die die Heterogenität nicht mehr wählen hat und wo sie in dem Sinne auch weitestgehend beseitigt ist. Oder? Also die früheren Unterschiede zwischen der Zürcher SVP einerseits und der Berner und Bündner SVP andererseits, die sind heute weitestgehend ausgemerzt. Also das hat sich dann vor allem geklärt mit der Gründung von der BDP im Jahr 2008, ist es, glaube ich, gewesen.
Also das ist Graubünden sehr wichtig gewesen, Fabian, oder?
Ja, genau. Eben Graubünden und Bern, das Personal von den Kantonalsektionen, von den SVP-Kantonalsektionen, ist dann zu einem guten Teil übrig gewechselt in die BDP, die es heute auch schon nicht mehr gibt. Und was dann noch geblieben ist in der SVP, das hat der Zürcher Kurs grösstenteils unterstützt und mitgetragen. Also bei der SVP würde ich sagen, ja, dort hat man das wirklich nicht mehr wählen, die Heterogenität. In anderen Parteien hat man sie noch eher.
Was würdest du sagen, aktuell von den grossen Parteien, wo ist die Spannbreite am grössten in den Kantonen?
Ganz klar die Mitte-Partei, ich habe es, glaube vorher schon erwähnt. Also, wir haben ja auch schon, wo wir über den Gerhard Pfister und den Formstand vor Mitte-Partei diskutiert haben, habe ich das, glaube auch schon gesagt. Ich glaube, Mitte ist die Partei, wo die Heterogenität am Ende duldet, wenn nicht schon fast ein Stück weit kultiviert.
Ja, und dann glaube ich schon, bei der SP gibt es durchaus auch Unterschiede. Also der Reformflügel, wie der mal genannt wurde, ist, wo ja so ein bisschen der eingemittetere Teil ist, ist zwar fast nicht mehr existent, also deklarierterweise sind dort nicht mehr viel drin, aber ich glaube...
Reformflügel.
Genau. Aber ich glaube, in den Kantonen gibt es schon noch viele Exponentinnen und Exponenten, gerade so in den kleineren ländlichen Kantonen, die vielleicht ein bisschen eine andere Linie verfolgen als Partei jetzt national, die vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe haben, so mit dem Fokus, der zwischenzeitlich gelegt worden ist, auf so identitätspolitische Fragen, wo findet, man sollte wieder stärker auf die ursprüngliche einfach Fokus Sozialpolitik zurückgehen. Ich glaube, da gibt es schon auch Differenzen, aber sie werden national nicht so sichtbar. Darum bin ich einverstanden mit die. Dort manifestiert sich sicher am meisten im Moment.
Also, wir kommen schon zur letzten Frage. Bis jetzt haben wir alles Fragen von Frauen gehabt. Jetzt kommt noch eine von einem Mann. Und zwar geht es um das Schwimmbad in Pruntrut. Ich lese es schon vor. Thema ist das Zutrittsverbot für Franzosen im Freibad von Pruntrut im Jura. In fast keinem Medium wurde geschrieben, was es wirklich geht. Nämlich nicht um den Benoit oder den Jean-Pierre Ennet de Grenze, sondern um Ahmed oder Abdul Wohlstand. Ich finde das Zutrittsverbot für französische Bürger hinrissig, aber ich finde auch, dass man schreiben sollte, um was es geht. Warum redet niemand über den Elefanten im Porzellanladen? Irgendwie beginne ich zu begreifen, warum so viele Leute SVP oder AfD wählen. Warum ist es so schwierig, bei der Wahrheit zu bleiben? Das hat er geschrieben, bevor unser Kollege Bernhard Tuchschmidt nochmal eine eingehende Geschichte gemacht hat, hat er ein zweites Mal gemacht und gesagt, er würde sich immer noch freuen, wenn wir über die Frage heute reden, aber er würde sie leicht adaptieren, und zwar in folgender Form. Warum benennt man die Probleme erst, wenn es absolut nicht mehr anders geht?
Ich glaube, in dem Fall ist es nicht darum gegangen, wenn es absolut nicht mehr anders geht, sondern wir haben einfach wirklich, es ist Sommerzeit, wir haben vorher keine Ressourcen gehabt, um die Geschichte richtig aufbereitet, um jemanden draufzusetzen, der telefoniert, der abklärt, der mit den Leuten vor Ort redet, sondern wir haben einfach, das ist eine Geschichte, die ursprünglich vom Blick gekommen ist, und das heisst, unser Digital Desk heisst das, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die Geschichten schnell zusammenfassen und schnell online einschaltet, die haben einfach das quasi übernommen. Und wir haben nachher aber von Anfang an gesagt, mal, wir wollen einen eigenen Fokus drauf legen und da hinten dran anschauen, was ist eigentlich los in Pruntrut. Und ich finde, Schlagzeilen, ja, Franzosen dürfen nicht mehr in die Partie, ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil Probleme stammen effektiv, glaube ich, ausschliesslich von Personen mit Migrationshintergrund, aber sie haben halt gleich einen französischen Pass oder eine französische Aufenthaltsbewilligung und sie kommen von Frankreich über die Grenze in eine Schweizer Party. Und darum hat die Party auch entschieden, dass man Franzosen nicht mehr zulässt, dass man das so pauschal macht, weil man es halt eben nicht kann besser differenzieren. Und ich finde eben, der Benno Durchschmidt, unser Kollege, der Romandie-Korrespondent, hat das eben in seiner Geschichte, wie ich finde, wirklich sehr gut aufgezeigt. Das war eine ausgewogene Geschichte, die erwähnt hat, ohne den Aspekt zu skandalisieren, was dort effektiv das Problem ist. Und ja, vielleicht hätte man es vorher im Lied oder so noch ein bisschen expliziter erwähnen, dass es um Männer mit Migrationshintergrund geht, die Probleme verursacht haben. Aber ich glaube, der Titel an sich hat gestimmt, weil es wird effektiv so pauschalisiert, dass Franzosen nicht mehr verdienen dürfen.
Ich schließe mit einem Kompliment an unseren Kollegen Benno Durchschmidt an. Ich finde, er hat nichts verschwiegen oder verwedelt, sondern hat benannt, was die Gruppen sind, wo da offenbar die Probleme verursachen. Er hat es aber auch gut kontextualisiert, oder? Nämlich, also ein wichtiger Kontext ist, dass es relativ nah bei der Grenze französischer Seite zwei grosse Städte gibt, Belfort und Montbéliard, mit Problemviertel, mit Banlieues, mit Einwohnern, die ja, auf verschiedener Ebene eben immer wieder negativ auffallend und jetzt da offenbar auch für die Unruhe da in dieser Party in Pruntrut verantwortlich sind. Ich finde auch noch wichtiger, er hat eben auch abgeklärt, wie das in anderen Partys in der Schweiz ist. Also so in dieser Ausprägung scheint es das anderswo nicht zu geben. Ja, insofern finde ich, der Vorwurf, da wäre die Zeug unter den Tisch gekehrt, ja, möchte ich schon sagen, ist so nicht haltbar, oder? Über den Zeitpunkt, wenn oder wie früh oder wie spät man so eine Geschichte dann erzählt, da kann man immer darüber diskutieren. Die ist jetzt ein bisschen später gekommen, verglichen mit dem Zeitpunkt, wo das Ganze aufgeploppt ist als Thema. Aber es ist dafür auch wirklich rund gemacht gewesen.
Abgesehen von dieser konkreten Frage von dem Leser, überlegt man sich bei der Berichterstattung über politische Themen, wenn man etwas nützen kann und wenn man nicht?
Ich finde es grundsätzlich falsch, wenn man das macht. Und ich glaube, unsere Philosophie beim Tagesanzeiger ist auch, dass man das nicht macht. Also, dass man nicht sagt, oh, das ist zwar ein Problem, aber wenn man über das Problem berichtet, dann hilft es der und der Partei und der anderen Schatz. Also machen wir es nicht. Und ich denke nicht, dass das im Alltag oft vorkommt. Also jedenfalls, wenn es vorkommen sollte, dann wäre es nicht gut. Aber ich habe den Eindruck nicht, wenn ich unsere Berichterstattung anschaue.
Ja, aber Fabian, man muss schon sagen, jetzt haben wir zurückgedacht an die 90er Jahre, apropos Erfahrung und so weiter, dann war ja schon ein Riesenthema gewesen, wie geht man mit der SVP um und dem Aufstieg von dieser Partei, wie fest tut man sie thematisieren, wie fest eben nicht, tut man das befördern oder eben nicht, das waren Riesendiskussionen auf Schweizer Redaktionen.
Also auch wenn ich jetzt glaube, der Älteste bin da in der Runde, aber so weit reicht mein Gedächtnis nicht zurück. Also ich habe in den 90er Jahren bin ich an die Kantonsschule gegangen. Ich kann nicht sagen, wie es einmal in den Redaktionen diskutiert worden ist. Wenn man so Erzählungen von älteren Kolleginnen und Kollegen zulässt, dann hat man schon den Eindruck, es hat sich da vielleicht auch ein bisschen etwas gewandelt in der Diskussionskultur innerhalb von der Redaktionen. Also bei uns, beim Tagesanzeiger, ist es sicher so, dass wir grundsätzlich eine unabhängige Berichterstattung verfolgen wollen. Das heisst, eine, die eben nicht interessengesteuert ist.
Daran erinnert sich der Fabian nicht, aber der beste Bundesrat, den er genannt hat, war dann doch auch einer, der, glaube ich, vor dieser Zeit war, in den 90er Jahren.
Der recht lebendig erzählt, muss man sagen. Okay. Larissa, willst du noch etwas ergänzen zum Thema? Das wäre fast das Thema für eine eigene Folge mal, oder? Weil es ist schon das stört, was es dann auch ums Vertrauen geht von den Leuten, die einem lesen und hören, oder?
Ja, und ich glaube, es hat schon auch ein bisschen damit zu tun, der Aufstieg von der SVP, dass sie die einzige Partei war, die das thematisiert hat und dass viele andere das Thema wie eben haben wollen.
Also das Ausländerthema meinst du? So.
Genau, dass viele andere nicht wollen über Probleme, die es auch gibt mit der Migration, neben der positiven Seite reden und dass so teilweise wirklich totgeschwiegen worden ist. Und ich glaube, das ist auch kein guter Weg, wenn man eben nicht die Probleme thematisiert, weil dann haben die Leute, die sich betroffen fühlen durch das, also betroffen sind, das Gefühl, eben, sie werden ignoriert mit ihren Problemen. Und das ist sicher kein guter Weg. Insofern fände ich es auch eben keinen guten Weg, wenn man es in dieser Berichterstattung völlig würde beiseite lassen über die Badimper und Rut. Aber wie gesagt, ich finde, das haben wir dann im zweiten Anlauf sehr gut gemacht. Im ersten ist es vielleicht ein bisschen zu knapp weggekommen.
Voilà. Jetzt haben wir sie durchgerattert. Jetzt sind, würde ich sagen, sind wir alle bereit für den Sommer. Das hat grossen Spass gemacht, diese Fragen mit euch zusammen anzuschauen. An die draussen, schickt mir diese Fragen. Das ist super interessant, gibt einem auch ganz neue Perspektiven. Larissa, willst du noch mal sagen, von wem du gerne Fragen hättest? Von allen einfach.
Natürlich weiterhin gerne von Frauen, aber natürlich auch von den 10 Männern wieder sehr gerne Fragen einschicken. Wäre einfach cool, wenn wir einmal eine gute Mischung hätten.
Genau. Schickt die Frage gerne an mich, philipp.loser@tages-anzeige.ch. Ihr könnt auch gerne eine Spruchnachricht schicken, dass wir euch auch hören. Denn wir hören wieder Anfang August. Wir machen die Sommerpause. Ich wünsche euch allen einen wahnsinnig schönen Sommer, ganz wenig Probealarm und eine gute Zeit. Danke Fabian Renz fürs Mitdiskutieren. Danke Larissa Rein. Macht's gut. Bis bald. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Ciao miteinander.